Experience, der Podcast von Uniport, dem Karriereservice der Universität Wien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Experience Podcast. Mein Name ist Joyce und heute darf ich mit Daniela von GSK sprechen. GSK ist ein weltweit führendes, forschendes Biopharmaunternehmen mit dem Anspruch, Wissenschaft, Technologie und Talent zu vereinen, um gemeinsam Krankheiten voraus zu sein. GSK bietet eine Unternehmenskultur und ein Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfalten können. Hallo und herzlich willkommen, Daniela.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich schon heute auf die Insights, die du uns geben wirst. Fangen wir mal bei den Grundlagen an. Wie ist deine Jobbezeichnung und was hast du studiert?
Also meine Jobbezeichnung wird generell als MSL beschrieben. Seine Abkürzung steht für Medical Science Liaison, manchmal Medical Scientific Liaison, meint alles dasselbe. Studiert habe ich Naturwissenschaften, Chemie im Bachelor und dann im Master habe ich Biochemie und molekulare Biomedizin studiert. Anschließend mein Doktorat im Bereich Inflammation and Immunology mit Spezialisierung Tumorimmunbiologie.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und jetzt arbeitest du derzeit als MSL bei GSK. Wieso hast du dich damals dazu entschieden, bei GSK anzufangen?
Ja, also als ich auf der Jobsuche war für meinen jetzigen Job, habe ich eigentlich von Anfang an beim Bewerbungsprozess gemerkt, dass mir die Firma sehr sympathisch ist. Es war alles eigentlich easy, straightforward, alle waren extrem freundlich immer und es war immer eine sehr familiäre Atmosphäre, angefangen vom Recruiter ganz am Anfang, über dann die Interviews mit meinem jetzigen Chef, aber auch mit dem Medical Director. Also die Atmosphäre hat mir einfach getaugt und auch das, wofür die Firma quasi schlussendlich steht. Und zusätzlich, ich habe mich eben beworben in der Gyn-Onkologie, also im Bereich Tumortherapien und da haben mich natürlich auch die Substanzen und die Medikamente, die GSK in dem Bereich hat, auch überzeugt.
Und dein Beruf MSL, das ist ja eine Abkürzung. Wofür steht das? Vielleicht kannst du darauf nochmal näher eingehen. Und wie würdest du das jemandem ganz einfach erklären, der mit dem Berufsbild noch gar keine Berührungspunkte hatte?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich habe selber auch sehr lange nicht gewusst, dass das überhaupt gibt. MSL steht eben, wie gesagt, für Medical Science Liaison. Und im Endeffekt, ganz einfach gesagt, ist man ein bisschen die Schnittstelle zwischen der Pharmaindustrie und der Wissenschaft, die hinter den Medikamenten steht, und den Ärzten quasi draußen. Und unser Job ist es eigentlich, mit dem Ärzten eine gute Beziehung aufzubauen und im regelmäßigen Austausch zu stehen, damit die Ärzte quasi jederzeit immer die aktuellsten Informationen zu unseren Medikamenten haben, damit die ganz genau wissen, worauf sie vielleicht achten müssen bei der Anwendung, wozu es vielleicht neue Daten gibt von Kongressen. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, dass man sich selber immer weiter fortbildet, immer up to date bleibt, Kongresse besucht, Literatur liest, Publikationen liest und die Informationen dann quasi auch so zusammenfasst, aufbereitet und weitergibt, damit jeder was damit anfangen kann. Zusätzlich ist es auch in die andere Richtung wichtig, dass wir als MSLs quasi die Insights und die Themen, die die Ärzte wirklich im täglichen Job quasi beschäftigen, im Umgang mit den Medikamenten dann auch wieder weitertragen zur Firma, damit wir die Medikamente auch in Zukunft noch besser, noch zielgerichteter entwickeln können und damit wir auch auf die Wünsche oder Bedürfnisse der Ärzte und schlussendlich damit natürlich auch der Patienten besser eingehen können.
Wie lange bist du jetzt schon bei GSK und wie hast du damals von der Stellenausschreibung erfahren?
Also ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr bei GSK. Die Stelle habe ich eigentlich, glaube ich, auf LinkedIn gesehen. Ich muss euch gestehen, ich habe auch meinen vorherigen Job auf LinkedIn gefunden. Also ich glaube, das ist mittlerweile echt ein gutes Portal, um da quasi sich zu informieren. Und ja, alles Weitere war einfach recht einfach. Also über LinkedIn direkt beworben, über das Unternehmensportal und dann schon vom Recruiter quasi angerufen worden.
Okay, wie waren dann die nächsten Schritte, nachdem du den Anruf vom Recruiting von GSK erhalten hast? Wie lief der Bewerbungsprozess ab?
Also das war eigentlich, wie gesagt, sehr angenehm von Anfang an. Also das erste Gespräch war, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, telefonisch oder virtuell, mit der Recruiterin. Das war eigentlich sehr nett. Da ist es um fachliche Dinge natürlich gegangen, meine bisherige Ausbildung, meine vorigen Jobs und meine Motivation, warum ich bei GSK arbeiten will, wie ich mir MSL vorstelle. Also so diese klassischen Fragen, die man sich vorstellt unter einem Bewerbungsgespräch. Weiter ist es dann gegangen in einer zweiten Runde mit meinem jetzigen Chef. da ist es dann gar nicht mehr so stark um die fachliche Kompetenz gegangen, sondern da habe ich wirklich dann schon das Gefühl gehabt, es geht viel mehr um Sympathie, wie passt man ins Team, wie stellt man sich den Job vor, passt das eben zum bestehenden Team, macht das Sinn? Und genauso oder ähnlich war es dann auch in der letzten Runde, wo dann der Medical Director und der Business Unit Head auch dabei waren. Also einfach, glaube ich, auch um zu sehen, ob eben das ganze Gefüge vom Team zu einem selber passt. Und es war eigentlich immer sehr nett, immer auf Augenhöhe, immer sehr familiär, von Anfang an eigentlich auch auf Du und Du. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Okay, das heißt, ihr seid in der ganzen Firma per Du?
Ja.
Okay, interessant. Wie waren dann nachdem sozusagen die Einstellungszusage oder nachdem ihr euch beide füreinander entschieden habt, sowohl GSK als auch Du für GSK, wie waren dann deine ersten Tage?
Also eigentlich muss ich sagen, alles sehr gut organisiert und auch ein sehr nettes Willkommen quasi. Ich bin ins Büro gekommen, habe dort mein IT-Equipment bekommen, also Computer, iPad, Firmenhandy. Habe gleich sogar am ersten Tag auch meinen Firmenwagen gleich gekriegt. Also wirklich top organisiert, ist glaube ich nicht immer der Fall. Es gibt meistens halt dann 1, 2, 3 New Joiner am Monatsbeginn und wir haben gleich die ersten 2 oder 3 Tage gemeinsam mit verschiedenen Personen von unterschiedlichen Bereichen quasi gleich so die groben Einschulungen gehabt, unseren Computer aufgesetzt, also alles, was wir so fürs tägliche Arbeiten brauchen und quasi die Tools in die Hand gekriegt, womit wir dann weiter im teilweise Selbststudium, teilweise auch geführten Teams-Sessions oder auch Face-to-Face dann alle anderen Einführungen machen können. Also es war eigentlich recht gechillt und was mir auch besonders gut gefallen hat, muss ich sagen, ich habe mich nie gedrängt gefühlt. Also natürlich will die Firma und will GSK, dass man einen guten Start hat und dass man dann auch in meinem Job jetzt zum Beispiel recht bald zu den Ärzten gehen kann. Es hat aber nie jemand zu mir gesagt, du musst in einem Monat deine ersten Besuche und Termine mit Ärzten haben oder in 2 Monaten. Es war immer so der Grundtenor, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich eingelesen hast in die Thematik, wenn du die Daten einigermaßen drauf hast, dann fang an. Also das finde ich auch sehr wichtig und gut, weil schlussendlich Beziehungen mit Menschen aufbauen, speziell jetzt mit Ärzten, funktioniert nur, wenn man selber sich auch wohlfühlt und kompetent ist mit dem Wissen, was man vermitteln will. Und da ist, glaube ich, gut, wenn man nicht gedrängt wird. Ja.
Du hast jetzt angesprochen, dass du dann viel sozusagen selber Recherche betrieben hast und dich in die Themen eingelesen hast. Wie sieht denn jetzt so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Frage, weil so einen typischen Arbeitstag als MSL unter Anführungsstrichen gibt es eigentlich gar nicht. Also es ist jeder Tag sehr abwechslungsreich und anders. Und jede Woche schaut anders aus, jedes Monat schaut anders aus. So Tätigkeiten, die natürlich immer dazugehören, sind eben selbst sich weiterzubilden, also aktuelle Publikationen zu lesen, Kongresse zu besuchen, entweder face-to-face, also vor Ort oder auch seit der Pandemie sehr stark auch virtuell. Es gibt natürlich auch firmenintern eigene Teams global, die neue Daten aufbereiten. Das heißt, es gibt auch intern Schulungen zu neuen Themen. Also da muss man sich immer ständig fortbilden. Das ist ein großer Teil der Arbeit. Der Hauptteil ist sicher natürlich die Termine mit den Ärzten und darauf muss man sich eben auch vorbereiten, sprich eben einerseits das Up-to-Date bleiben, andererseits hat man natürlich dann auch Notizen zu vorherigen Terminen. Mit der Zeit kennt man die Ärzte, man weiß, welcher Arzt an welchen Themen speziell interessiert ist. Man bereitet sich darauf vor, dass man im letzten Gespräch ein bisschen anknüpfen kann thematisch. Gleichzeitig, so gut kann man sich eigentlich auch gar nie vorbereiten, wie man gerne möchte, weil natürlich jeder Tag anders ist. Und man hat vielleicht einen Termin ausgemacht vor 2 Monaten und da hat der Termin gut ausgeschaut, aber dann kommt man vielleicht zum Arzt und es ist gerade ein super stressiger, hektischer Tag, weil irgendwas dazwischen kommen ist, Notfälle sind, mehr Leute in der Ambulanz sind wie sonst. Und es ist vielleicht einfach nicht so der Fokus da oder die Möglichkeit da, ein ausführliches Gespräch zu führen. Zusätzlich ist jeder natürlich nur ein Mensch, Ärzte sind auch nur Menschen. Man weiß nicht, ist man gerade gestresst oder ist der Arzt gerade gestresst. Man muss immer auch auf die individuelle Situation eingehen. Und das finde ich einerseits natürlich sehr spannend, andererseits macht es den Job natürlich auch zu einer Herausforderung, weil man eigentlich nie so richtig weiß, was auf einen zukommt. Und der dritte Teil, würde ich sagen, der auch sehr wichtig ist als MSL, ist dann quasi auch die Insights und die Themen, die man quasi im Feld von den Ärzten und Kliniken mitgenommen hat, dass man die dann auch wieder nach innen transportiert, den Teams innerhalb der Firma weitergibt, damit dann natürlich auch die nötigen Actions gesetzt werden können, Projekte entwickelt werden können. Genau.
Ich möchte gerne nochmal auf den einen Punkt, den du angesprochen hast, und zwar Termine mit Ärzten und Ärztinnen eingehen. Wie kann ich mir so einen Termin vorstellen? Was ist da die Agenda? Was hat der Arzt oder die Ärztin für eine Problemstellung? Bei was berätst du da genau?
Ja, eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es eben sehr individuell ist. Grundsätzlich, ich kann jetzt hauptsächlich von meinem Therapiegebiet halt auch sprechen. Also ich bin eben in der Tumortherapie, speziell bei Gynäkologen, also Krebserkrankungen der Frau. Und einerseits ist die Agenda natürlich getrieben von den Themen, die wir als Firma natürlich den Ärzten mitgeben wollen. Das sind hauptsächlich dann neue Daten von Kongressen, wo wir dann natürlich auch die Meinung von den Ärzten zu diesen Daten gerne wissen würden, wie diese Daten quasi sich der Arzt vorstellen kann, in der Klinik und in der Routine zu verwenden. Ob die Daten überhaupt für ihn von Relevanz sind oder ob er sich vielleicht andere Daten wünschen würde. Andererseits geht es natürlich auch darum zu erfragen, wie gerade vielleicht die Probleme im Alltag sind mit den Medikamenten. Da gehören zum Beispiel Dinge dazu wie, gibt es genug Aufklärungsmaterial für Patientinnen? Also gerade in der Krebstherapie geht es ja auch leider nicht ohne Nebenwirkungen und da sind auch Pharmafirmen oder ist auch GSK in dem Fall speziell auch eingebunden oder bemühen wir uns auch natürlich Materialien für Patientinnen vielleicht zu entwickeln, damit die genau wissen, worauf sie achten müssen während einer Krebstherapie, welche Dinge sie dem Arzt melden müssen. Das unterstützt einerseits natürlich die Patienten, andererseits aber auch die Ärzte in der täglichen Arbeit. Manchmal sind Therapien in der Krebsforschung oder in der Krebsbehandlung auch sehr komplex und erfordern schon Tests, bevor die Therapie überhaupt verabreicht werden kann. Das entwickelt sich immer weiter, das ist ein super Thema in der Forschung, aber das macht es natürlich manchmal für die Ärzte oder die Kliniken als Ganzes kompliziert. Und auch da ist uns wichtig, eben solche Problemstellen quasi zu erkennen, damit wir dann vielleicht unterstützend mit neuen Projekten oder Aufklärungs-, was weiß ich, Webinaren oder Serien dran arbeiten können, den Ärzten und der Klinik den Alltag quasi leichter zu machen, damit eben diese Dinge besser integriert werden können. Also da geht es halt wirklich ganz stark um Austausch, was quasi im Alltag bei den Ärzten passiert. Und das ist halt für eine Firma oft, also wir entwickeln natürlich Medikamente für die Patienten, für die Ärzte, aber was dann wirklich im Alltag abgeht, das ist natürlich für uns nicht immer so leicht ersichtlich, es sei denn, wir sind im guten Gespräch mit den Ärzten und das ist so quasi die Hauptaufgabe, dass da diese guten Beziehungen über die Zeit natürlich entstehen und quasi auf Vertrauensbasis mit den Ärzten und den MSLs da dann dieser gute Austausch stattfinden kann.
Und wo ist dann genau dein Einsatzgebiet? Also wo fährst du hin zu deinen Terminen bei den Ärzten und Ärztinnen?
Also in meinem Themenbereich, also Gynäkologie, sind wir quasi zu zweit. Ich habe einen zweiten MSL-Kollegen. Wir haben uns Österreich quasi aufgeteilt. Ich mache den Nordwesten. Das ist bei uns alles von St. Pölten bis nach Feldkirch. Und mein Kollege macht den Südosten. Also der macht dann Osttirol, Kärnten, Steiermark und Burgenland und Teile von Niederösterreich und Wien.
Dann will ich nochmal gern zurückgehen zu GSK als Unternehmen. Wie würdest du die Unternehmenskultur, die Firmenkultur beschreiben?
Also grundsätzlich, das gilt jetzt gleich für GSK Österreich, aber auch global gesehen, ist eine sehr offene, freundliche, familiäre Atmosphäre. Und wir haben quasi so drei Säulen, die uns antreiben im täglichen Tun. Das ist einerseits Ambitious for Patients, Accountable for Impact und Do the Right Thing. Und das sind so unsere Credos und Glaubenssätze. Ich glaube, die hat sicher jede Firma, die meisten Pharmafirmen werden das in einer ähnlichen Weise haben. Ich kann jetzt nur für GSK sprechen, aber da wird das auch wirklich gelebt. Und unser tägliches Tun ist wirklich eigentlich bestimmt davon, dass wir es möglichst vielen Patienten ermöglichen wollen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Medizin zu bekommen. Das heißt auch manchmal, dass es keine GSK-Medizin ist. Speziell jetzt in der Krebstherapie ist es wichtig, dass das immer individualisierter wird. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir einen Arzt davon überzeugen, ja, egal was sie machen, geben sie uns ein Medikament. Wichtig ist, dass der Arzt die Tools in der Hand hat, um zu entscheiden, das Medikament ist jetzt für den Patienten genau das Richtige. Und so geht es nicht nur uns in der Onkologie, sondern sicher jeden bei GSK. Also das ist sicher ein zentrales Thema. Und gleichzeitig, wenn wir sagen Accountable for Impact, liegt es halt auch wirklich an jedem Einzelnen. Jedem Einzelnen von uns wird die Verantwortung anvertraut, dass wir eben unsere internen Richtlinien und auch rechtliche Rahmenbedingungen einhalten in dem was wir tun. Und ja, ich glaube, das drückt auch Do the Right Thing aus. Also wir versuchen halt immer integer zu handeln und immer die richtigen Dinge im Hinterkopf zu haben.
Okay, du hast jetzt integer Handeln schon erwähnt. Für welche Werte steht GSK im Allgemeinen?
Also grundsätzlich ist GSK eben sehr wichtig, dass möglichst alle Menschen einen guten Zugang zu unseren Medikamenten haben. Unabhängig davon, wo die Menschen geboren sind, welcher Teil der Welt das ist. Ich glaube, da kann man auch mit Stolz sagen, dass wir zum 8. Mal in Folge im Access to Medicines Index die Nummer 1 sind. Das spricht, glaube ich, schon auch für sich. Wir schauen, dass wir global quasi die Gesundheit verbessern können mit unseren Medikamenten. Wir haben viele Impfstoffe, wir haben HIV-Medikamente, wir haben auch sehr viele Medikamente für eine kleine Gruppe von Erkrankungen, also eher seltene Erkrankungen, die oft vielleicht nicht so im Zentrum stehen, auch in der Onkologie eben zum Beispiel. Es sind halt Patienten, die das besonders notwendig haben, Medizin zu bekommen. Uns ist aber auch wichtig, dass wir ökologisch handeln. Wir haben zum Beispiel auch einen Fokus drauf, dass die Firmenfahrzeuge möglichst elektrisch getrieben sind. Wir haben jetzt seit neuestem die Möglichkeit, Company Bikes zu leasen, wo die Firma auch Teilkosten übernimmt. Also das sind schon alles Themen und große und wichtige Themen, glaube ich, die GSK sich auf die Fahnen schreibt. Weiters ist es auch wichtig für uns, dass wir Inklusion und Diversität leben. Nicht nur bei GSK intern, was die Mitarbeiter betrifft, sondern auch extern. Also es sind zum Beispiel oft in Studien gewisse Gruppen an Menschen ausgeschlossen, weil es dann manchmal schwieriger ist, die Studienergebnisse zu interpretieren. Wir bemühen uns und wir haben Ziele drauf, dass wir möglichst diverse Patientengruppen einschließen in die Studien. Also das sind alles Dinge, die GSK sehr wichtig sind, die man auch wirklich täglich merkt in der einen oder anderen Weise. Und das ist nicht nur heiße Luft, das wird auch wirklich gelebt.
Du hast jetzt das Thema Diversität und Vielfalt und Inklusion im Unternehmen angesprochen. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, wie das bei euch sozusagen gelebt wird oder ob das wichtig ist und inwiefern das eine Rolle auch für deine Arbeit spielt?
Also das wird eben, wie gesagt, definitiv gelebt bei GSK. Es gibt intern etliche Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen befassen, wie kann man Diversität und Inklusion noch mehr voranbringen, wobei ich glaube, dass GSK da schon einen sehr guten Platz aktuell einnimmt und sehr viel dafür tut. Eines von unseren, sage ich jetzt mal, auch Credos oder Mottos ist halt auch Be You. Also man soll wirklich so sein, wie man ist. Man wird nicht verurteilt für den man ist. Also ich könnte jetzt auch im pinken Jogginganzug wahrscheinlich ins Büro gehen und die würden mich zwar fragen, so hey cool, bist du her, das schaut gemütlich aus, aber es wird mich keiner dafür verurteilen, wenn ich meine Arbeit ordentlich mache. Es gibt zum Beispiel auch eine Women and Men Leadership Initiative, wo es auch darum geht, Gleichheit herzustellen in Leadership-Positionen. Da gibt es auch globale und auch bei uns in Österreich Ziele drauf, dass wir Mindestmaß an, ich glaube bis 2025 sollen es 45% der Leadership-Positionen mit Frauen besetzt sein. In Österreich sind wir da sogar schon noch weiter. Ich glaube, wir haben in unserem Leadership-Team aktuell über 60% Frauen. Also das wird wirklich gelebt. Ich glaube, jeder bei uns in GSK Österreich hat keine Skrupel, so zu sein, wie er ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass einfach die Firma erkannt hat, dass jeder individuell Talente hat und jeder mit seinen Eigenheiten an den Arbeitsplatz kommt. Und wenn man die nicht verurteilt, sondern inkludiert, dann kann einfach das ganze Team davon profitieren, weil jeder anders denkt, weil jeder was anderes mitnimmt. Und ja, also das sind für mich schon Dinge, die meine Entscheidung zu GSK zu gehen nur unterstützt haben und mir selber gegenüber rechtfertigen.
Wie hast du dich damals für GSK entschieden?
Ja, also wie gesagt, mir hat eigentlich der ganze Prozess der Bewerbung schon sehr gut gefallen, weil es von Anfang an sehr auf Sympathie aufgebaut hat und sehr familiär war. Diese klassischen Hierarchien gibt es eigentlich so in der Firma nicht. Ich meine, natürlich gibt es Line-Manager, Manager und so weiter, aber man fühlt es nicht im täglichen Arbeiten. Und das Gefühl habe ich eigentlich schon im Bewerbungsprozess bekommen. Natürlich denkt man sich dann so, ja, okay, das ist jetzt einmal nur so ein kleiner Einblick, aber das hat sich bestätigt. Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es immer wichtig, dass man ins Team passt. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl damals gehabt. Wie gesagt, die Medikamente haben mich auch überzeugt, die habe ich spannend gefunden von der wissenschaftlichen Seite her. Und das hat dann gepasst, ja.
Welche Werte muss ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus deiner Sicht mitbringen, um sich bei GSK wohlzufühlen?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach offen ist, dass man kommunikativ ist, dass man Menschen, egal ob in der Firma oder auch außerhalb, einfach mit Respekt begegnet und einfach eben auch offen ist für neue Ideen von anderen Menschen, dass man natürlich auch freundlich und respektvoll miteinander umgeht und dass man einfach das gern tut, dass man wirklich gern was für die Gesellschaft tun möchte, dass man im Zentrum seines Handelns halt wirklich im Hinterkopf hat, ja, das ist für Patienten wichtig. Ich tue das jetzt nicht, damit mein Konto jedes Monat aufgestockt wird oder weil das mein Chef von mir will, sondern ich tue das, weil ich davon überzeugt bin, dass davon im Endeffekt der Patient profitiert. Und wenn man sich eben vorstellen kann, nicht in so rigiden Hierarchien und Strukturen zu arbeiten, sondern wenn einem das sympathisch ist, dass man selbst mit dem General Manager auf Du und Du ist, dann glaube ich, würde man sich bei GSK sehr wohl fühlen.
Und welche individuellen Voraussetzungen würdest du sehen, um als MSL tätig zu sein? Also du hast ja jetzt schon angesprochen, was man sozusagen generell für eine Persönlichkeit oder für Kompetenzen mitbringen kann, um bei GSK sich wohlzufühlen. Aber was denkst du, sind so die Voraussetzungen, damit man auch als MSL, also in deiner Position, gut dazu passt?
Ja, also als MSL grundsätzlich, glaube ich, ist die Nummer eins sicher, dass man kommunikativ ist, dass man mit Selbstbewusstsein, aber ohne Arroganz auf Leute zugehen kann, selbst wenn man sie zumindest am Anfang nicht kennt. Also man redet auch sehr oft mit leitenden Oberärzten, mit Primari und Primaria, mit Professoren. Das kann natürlich schon auch ein bisschen einschüchternd wirken zu Beginn, überhaupt wenn man jetzt vielleicht neu ist. Also da braucht man schon ein bisschen ein Selbstbewusstsein. Und eben, man muss gern mit den Leuten kommunizieren und man muss bereit sein, sich auf verschiedene Situationen einzustellen. Und natürlich, und das hilft natürlich dann auch mit dem Selbstbewusstsein ein bisschen weiter, ist es wichtig, dass man die richtigen Grundvoraussetzungen hat, also fachliche Kompetenzen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, wenn ich in der Krebstherapie als MSL arbeiten will, dass ich schon zuvor mein Doktorat oder mein Studium in Krebsforschung machen musste. Aber naturwissenschaftliches Studium ist sicher sehr wichtig. Es gibt auch oft Veterinärmediziner, die sich dann entschließen, in die Industrie zu gehen. Man braucht einfach wirklich naturwissenschaftlich einen Background. In welchem Feld das ist, ist dann nicht so wichtig. Man muss einfach auch in der Lage sein, sich gut, schnell und effektiv auch in einfach Themen einzuarbeiten, einzulesen. Ich sage jetzt einmal salopp, im Rahmen eines PhDs lernt man das so nebenbei, weil da hat man mehrere Jahre Zeit, sehr viele Paper zu lesen und die Dinge auf den Punkt zu bringen. Also fachlich und kommunikativ muss man einfach die Voraussetzungen mitbringen. Und natürlich, ja, man reist sehr viel. Also Bereitschaft zu reisen muss auch da sein. Führerschein wird meistens verlangt in den Positionen als MSL. Man kann natürlich auch viel mit dem Zug fahren, kein Thema. Aber manchmal, wenn jetzt eine Klinik irgendwo in einem kleinen Dorf ist, sage ich jetzt einmal, und nicht an den großen Zugrouten angebunden, ist es eigentlich schon notwendig, dass man ein Auto hat und dass man fahren kann und dass es einen nicht stört, dass man 2, 3, 4 Tage in der Woche unterwegs ist.
Was würdest du sagen, ist das Spannendste an deinem Job oder was waren bisher im letzten Jahr deine Highlights?
Also das Spannendste, speziell an meinem Job in der Tumortherapie, ist sicher, dass es extrem viele neue Studien, neue Medikamente, neue Daten gibt, laufend. Also da ist eigentlich nie Stopp und das ist ja auch gut. Macht es natürlich auch zu einer Herausforderung, immer up-to-date zu bleiben, aber genau das macht mir eigentlich Spaß. Ein wesentlicher Teil davon ist eben auch, Konferenzen zu besuchen und das war jetzt sicher auch mein persönliches Highlight bisher. Ich war jetzt Ende März auf einem internationalen Kongress in Florida, in Tampa. Und da sind für uns jetzt erstklassige neue Daten vorgestellt worden. Das erlebt man einfach nicht alle Zeiten. Also da ist jetzt speziell um Gebärmutterkrebs gegangen. Das sind zum ersten Mal seit 10 Jahren Daten, die wirklich das Leben von Patienten dramatisch verbessern werden. Und das ist einfach schön, sowas zu sehen und dann ein Teil davon zu sein, diese neuen Medikamente wirklich zu den Patienten zu bringen und das zu ermöglichen.
Welchen Tipp würdest du Kolleginnen in der Studienabschlussphase eines beispielsweise naturwissenschaftlichen Studiums mit auf den Weg geben, wenn sie sich gerade in der Berufsorientierung oder Jobwahl befinden?
Grundsätzlich einfach offen sein für Neues. Viele Jobausschreibungen sagen einem am Anfang gar nichts, wenn man sie durchliest, wenn man von der Uni kommt. Leider ist das noch immer oft ein Thema, was sehr vernachlässigt wird in den Studien. Also während meines PhDs habe ich nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, da was zu lernen oder zu sehen oder gar zu schnuppern irgendwo in einer Pharmafirma. Man kann sich oft nichts darunter vorstellen. Das heißt, ich würde dringend dazu raten, dass man einfach mit so viel wie möglichen Leuten redet, entweder Bekannte, Ex-Kollegen, die schon in der Industrie sind, die verschiedene Jobs machen, einfach mit denen den Kontakt suchen, ein bisschen reden und sagen, hey, kannst du mir helfen? Kannst du mir vielleicht sagen, wie ist der Job, was du machst, was machst du täglich? Wenn man wirklich jetzt niemanden kennt, der was macht, was sich für einen selber interessant anhört, dann könnte man sich vielleicht auch über LinkedIn einfach Leute suchen. Ich glaube, die meisten Leute auf LinkedIn sind recht offen und werden sicher nicht ungern ein paar Worte zu ihrem Job verlieren. Und im Notfall kann man sich auch mit YouTube-Videos helfen. Also ich habe mir damals zum Beispiel, ich habe nicht wirklich gewusst, was ein MSL macht und habe mir gedacht, naja gut, das solltest du vielleicht wissen für ein Bewerbungsgespräch, weil man wird immer gefragt, wie man sich da den Job vorstellt und habe einfach angefangen zu googeln und habe mir YouTube-Videos angeschaut, die ich dann zwar nur für Amerika gefunden habe, habe gewusst, okay, anderes Gesundheitssystem wird jetzt nicht eins zu eins dasselbe sein, aber man bekommt grob eine Idee, was der Job vielleicht so mitbringt und merkt vielleicht, taugt mir das vielleicht? Kann ich mir das vorstellen? Oder ist das eh nichts? Und ja, ansonsten einfach ausprobieren, einfach bewerben. Es ist sicher nichts verloren, wenn man eine erste Bewerbungsrunde macht mit einem Recruiter. Da wird man ja nicht nur selber ausgequetscht, sondern man erfährt ja auch was über den Job. Und man kann ja auch immer sagen, ja, danke für das Gespräch, es war super interessant, aber ich glaube, die Position ist nichts für mich. Weil ich glaube, Ehrlichkeit währt am längsten. Es bringt nichts, sich zu verstellen irgendwo in einem Bewerbungsprozess. Weil im Endeffekt hilft es niemandem, weder der Firma noch dir selber, weil du halt nicht ins Team passt oder auf den Job passt. Einfach man selbst bleiben.
Wann hat sich für dich gezeigt, dass du als MSL arbeiten möchtest? Also was waren da so deine ersten Berührungspunkte mit diesem Berufsbild?
Also ich sage mal so, ab der Hälfte oder dem letzten Drittel meines PhDs habe ich gemerkt, ja, Forschung ist jetzt wirklich nicht das, was ich langfristig machen will. Ich habe mir das sehr lange gut vorstellen können und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich würde es auch wieder machen, aber ich habe einfach gemerkt, langfristig ist das nichts für mich. Ich will langfristig nicht auf der Uni bleiben. Und habe dann natürlich begonnen zu schauen, was gibt es außerhalb. Und muss schon sagen, Pharmaindustrie ist schon oft ein bisschen verteufelt. Und selbst wenn man naturwissenschaftlich interessiert ist und was studiert, denkt man sich so, pff, ja, die wollen eigentlich nur alle Geld machen und das ist einfach so fern jeder Realität, wie es nur geht. Also das ist absolut das Gegenteil. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja gut, ich meine, wenn du nicht in der Uni bleiben willst, in der Forschung, dann wird es wohl die Industrie sein. Also mach dich mal schlau und habe dann eben angefangen zu googeln, zu schauen, Stellen, Ausschreibungen zu lesen und mir so versuchen, die Puzzleteile zusammenzustückeln. Und ich hatte dann auch das Glück gehabt, dass eine ehemalige Kollegin zu dem Zeitpunkt, als ich gerade dabei war, so langsam meine Diss fertig zu machen und abzugeben, hat die als MSL angefangen. Die war zwar noch nicht lange in dem Job und hat jetzt noch nicht so viel sagen können, aber das bisschen, was sie mir erzählt hat, hat mich dann total begeistert. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist super, weil da bin ich nach wie vor im Kontakt mit Forschung, weil in mir drinnen schlummert schon noch immer so ein Forschergeist und mir taugt es schon irrsinnig, neue Daten und Wissenschaft in Kontext zu setzen. Aber ich wollte halt einfach nicht mehr selber im Labor stehen. Und als MSL hat man noch immer den Kontakt zur Forschung und ist sogar noch viel näher dran am Geschehen und wirklich an der Therapie aktiv am Patienten. Und da habe ich mir dann gedacht, das hört sich echt cool an. Und dann zusätzlich noch die Möglichkeit zu haben, mit Ärzten zu reden, Insights zu bekommen, was so wirklich deren Daily Business ist, war für mich einfach super spannend.
Ja, ich finde, das sind sehr gute Schlussworte, dass in dir immer noch so eine kleine Forscherin steckt und dass dir auch total viel Spaß macht. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du heute bei uns im Studio warst und wünsche dir alles Gute, Daniela.
Ja, danke auch und dir ebenso alles Gute.